Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside, eurem Podcast, in dem ihr wirklich ganz, ganz tief eintauchen könnt in die Ruhrgebietsklubs. Denn unsere Reporter, die sind sowas von nah dran, also ungefähr so wie der Manndecker in der Kreisliga. Den Spruch von der Toilette, den lasse ich jetzt vielleicht doch mal lieber weg. Wir werden heute definitiv sprechen über den FC Schalke 04 und den MSV Duisburg. Zwei Mannschaften, zwei Vereine, die jetzt am letzten Spieltag für Überraschungen gesorgt haben, für richtig schöne Siege. Unter anderem werden wir darüber sprechen und dementsprechend ist dann auch unsere Runde. Zum einen haben wir unseren Schalke-Reporter Andi Ernst am Start.
Glück auf.
Und MSV-Reporter Dirk Retzlaff.
Hallo, hi.
Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe, leider gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, deswegen habt vielleicht so ein bisschen Nachsicht mit mir, vor allen Dingen, wenn ihr das Video zum Podcast guckt, dann ja, so vielleicht so ein bisschen Schwamm drüber. Jetzt aber direkt rein in die Runde.
Sieht man dir gar nicht an.
Na, das ist nett, aber das ist gelogen.
Und Timo Düngen ist so krank, dass er vergessen hat, sich selber vorzustellen, denn er ist nämlich der perfekte Moderator hierfür. Er arbeitet nämlich für Radio M. Schalippe und
hab ich das
berichtet.
Nicht gesagt?
Nee. Also ich meine, ich hätte es gehört.
Ja, echt? Ich meine doch wohl auch.
Okay, ja, siehst du, dann bin ich ja auch wahrscheinlich
so, so hörst du mir zu, das ist schon mal sehr schön, Andi. Dann lass uns doch sehr aufmerksam über Schalke sprechen. Schalke hat mal wieder bewiesen, dass Schalke eben Schalke ist. Jetzt kommst du nicht mehr so richtig rein.
Nee, überhaupt nicht.
Gut, aber Schalke.
Outtakes irgendwann. Schalke.
Hat mal wieder bewiesen, dass Schalke Schalke ist.
Man merkt auch, man ist ja als Schalke-Reporter dann auch immer besser gelaunt.
Ja.
Und dann legt man sich so Sprüche schon zurecht und so. Und ja, weil das 3:1 gegen St. Pauli, also wer hätte das erwartet? Ne?
Du? Ich habe es definitiv nicht erwartet, habe auf ein 1:4, glaube ich, getippt. Und dann gab es ein 3:1. Aber, um jetzt direkt mal wieder so einen Hammer drauf zu hauen, alle haben jetzt gedacht, Euphorie ist da. Entspannung ist da und dann ist Schalke halt so, gestern Pressemitteilung, zack, André Hechelmann weg.
Ja, das stimmt. Also auf der einen Seite, das muss man ein bisschen trennen, sportlich ist es wirklich jetzt eine Riesenerleichterung gewesen. Klar. Weißt du, vor einer Woche, ich habe hier bei Fußball Inside 2:1 getippt, das spricht ja dann doch auch für mich. Habe ich auch im Pressetipp getippt und dann fiel in der 90+12 so gefühlt das 3:1. Und die Erleichterung ist wirklich spürbar. Im Training ist die Stimmung viel besser, die Spieler lachen viel mehr. Sowas, wenn du den Tabellenführer, der vorher ein Spiel verloren hatte, wenn du den auf diese überzeugende Art und Weise schlägst, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre in der Liga und also in der Mannschaft. Und wenn du dann auf die Tabelle guckst, dann siehst du auch, du hast jetzt schon 5 Punkte bis zum Relegationsplatz, 7 Punkte bis zum ersten Abstiegsplatz. Das ist schon ein Puffer, mit dem Schalke arbeiten kann. Und diese ganz konkrete Abstiegs- und Existenzangst ist erstmal weg. Vor allen Dingen, weil du jetzt zu Hause dir eine gewisse Serie erarbeitet hast mit 3 Siegen hintereinander.
Also wobei das ist schon, jetzt der erste war, der überzeugend war.
Also das war der erste Wiesbaden, überzeugende, natürlich, aber die Mannschaft hat mal gezeigt,
eher nicht.
Was den Fans halt auch Mut macht, dass die Mannschaft gezeigt hat, was in ihr steckt und dass auch der Trainer mal gezeigt hat, was in ihm steckt, weil er traf auf St. Pauli und den gefeiert Trainer, Jungstar Fabian Hürzler und den musst du erstmal auscoachen und
ja.
Das hat Karel Geratz geschafft. Es gab also ganz viele kleine Aspekte in diesem Spiel, die Schalke sehr gut getan haben. Ja, und André Hechelmann ist jetzt dann, glaube ich, doch nicht mehr so die zentrale Figur gewesen, damit man daraus jetzt machen kann, boah, das ist aber jetzt so richtig schalkig. Dafür stand er nicht mehr im Zentrum, aber es ist dennoch eine extrem bemerkenswerte Personalie, wenn man zurückdenkt im Juni, wie André Hechelmann als neuer Sportdirektor angepriesen wurde, was das jetzt für eine geile Lösung wäre und wie viel Schalke gesucht hätte. Und
dann im Winter schon degradiert.
Im Winter wurde er degradiert, wobei ich für meine Überschrift Hechelmann degradiert extrem kritisiert wurde, weil im Trainingslager in Portugal, da passierte das ja alles, wurde die Doppelspitze Wilmots Sportdirektor, Hechelmann technischer Direktor als gefühlt das neue Superduo am Profifußballhimmel gefeiert. Und jetzt ihn dann doch mit einer Pressemitteilung eher so durch die Hintertür, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, hinterlässt halt schon so ein paar Nachfragen, die man wirklich auch stellen sollte, was denn dann doch dahinter stecken könnte und
Aber genau das meine ich, dass es jetzt nicht die Riesenbombe ist, die auf Schalke geplatzt ist. Logisch, weil André Hechelmann, de facto war er nicht mehr an der Front.
Genau.
Also hat ja kaum noch jemand mitbekommen, sportlich die Leitung war jetzt Marc Wilmots, der da war. trotzdem, was steckt denn dahinter? Also du hast jetzt angesprochen, man muss da die Frage stellen, aber was ist da deine Vermutung, was genau dahinter steckt? Zumal es ja wirklich eine sofortige Trennung ist.
Genau, also zuerst kann man natürlich an sich, wenn man allein diese Entscheidung sieht, Schalke und André Eichmann trennen sich, es ist okay.
Ja.
Also die Entscheidung ist nachvollziehbar, weil die Hoffnungen, die Schalke in André Eichmann hatte, haben sich einfach nicht erfüllt. Man hat festgestellt, das haben wir hier an dieser Stelle auch schon oft thematisiert, dass Chef-Scout zu sein und Sportdirektor zu sein, sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und der Sprung ist halt echt eine Menge. Das ist so vierte Liga, erste Liga so ungefähr, ne? Weil ja, so viele andere Aufgaben auf dich zukommen. Und den Sprung hat er einfach nicht gemeistert. Und er ist für die Kaderplanung zuständig gewesen im Sommer. Und diese Kaderplanung war halt falsch. Die Mannschaft ist in sich immer noch nicht so ganz stimmig. Das ändert jetzt auch ein 3:1 gegen St. Pauli nicht. Danach können die Spieler mal in die Öffentlichkeit und sagen, ja, also so schlecht verstehen wir uns ja doch nicht und so. Ne? Aber mein Gott, in der Kabine funktioniert es vielleicht ein bisschen besser. Da wird häufiger gelacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass die auf einmal alle Best Friends Forever sind. Aber trotzdem so Spieler wie Baumgartel, Seguin, die hat er einfach falsch eingeschätzt und damit unter anderem dafür gesorgt, dass diese Saison so verkorkst ist. Einige seiner Ideen, zum Beispiel Mörkin, Kalasch, die gehen jetzt so ein bisschen auf, aber haben halt auch im ersten Halbjahr nicht so geklappt. Das ist seine Verantwortung und in der Öffentlichkeitsarbeit ist er halt auch, er ist ein sehr netter Gesprächspartner, wenn man so am Rande mit ihm spricht, aber er ist halt nie so richtig in dem im Scheinwerferlicht klargekommen und war mit der Größe des Vereins, so ist mein Eindruck, wirklich überfordert und das hat man auch an den Gründen gesehen, warum Schalke Marc Wilmots dazugeholt hat. Da war es ja auch so, dass einer, der die Kabine kennt, der war selber Ex-Profi war, ne? Und Marc Wilmots ist das genaue Gegenteil von André Eichmann und da war schon vorhersehbar, dass es zumindest nicht auf ewig weitergeht, wenn André Eichmann nicht seine eigenen Erwartungen an sich selber komplett runtergeschraubt hätte. So von wegen, er hätte ja auch denken können, ich war jetzt ein halbes Jahr Sportdirektor, okay, hat nicht geklappt, dann werde ich jetzt wieder Sportchef-Scout oder so.
Ja.
Aber gut, wenn man einmal ganz oben war, dann will man eigentlich, wenn du einmal dran geschnuppert hast, dann willst du wahrscheinlich auch bleiben. Ja. Aber er war natürlich degradiert. Er hat Aufgaben gemacht, die er vorher gemacht hat als Chef-Scout und ja, er hat offenbar nicht so für diese Aufgabe gebrannt, wie Schalke sich das erhofft hat. Und es ist nun mal verdammt schwierig, mit Marc Wilmots zusammenzuarbeiten. Ne? Marc Wilmots, ein wirklich selbstbewusstes Alpha-Tier, ne? Ja. Der auch dementsprechend auftritt und André Eichmann ein eher zurückhaltender, kann sich ergänzen. In dem Fall war jetzt da kein super Streit oder so, die haben sich jetzt nicht angezickt. Aber es ist halt auch nicht das Traumduo geworden, wie es so war. Und dann hat Schalke offenbar einen Ersatz gefunden, relativ schnell. Und deswegen der Grund, warum man sich dann sofort dazu entschieden hat, sich zusammenzusetzen und sich zu trennen.
Bei diesem Ersatz, den du angesprochen hast, da muss ich tatsächlich einmal auf den Namen gucken, auf meinen Zettel, Ben Manga.
Ja.
Sagte mir jetzt, ganz ehrlich, so beim ersten Hören nichts. Ja,
ist aber ein NRW-Junge. Also seine Eltern wohnen immer noch in Neuss, kommt aus und ist geboren in Äquatorial Guinea. Kam dann direkt als Kind nach Neuss und hat dann hier in der Umgebung gespielt. Also VfR Neuss, Alemannia Aachen, Fortuna Düsseldorf, GFC Düren, also alles so in dieser Region, hat auch Uerdingen, glaube ich, auch Wuppertal, hat irgendwie drei Bundesligaspiele gemacht, ein Zweitligaspiel, aber seine Heimat war eher so dritte, vierte, fünfte Liga, das war so sein. Er dürfte auch ein paar Mal gegen MSV Duisburg 2 gespielt haben,
als die Mannschaft noch gab. Ja.
Genau.
Dann wahrscheinlich gegen Simon Terodde damals bei der Zweimannschaft.
Hat aber seine Karriere als Scout gemacht. Er hat in Aachen angefangen, war dann in Hoffenheim kurz, in Stuttgart. Dort hat er Fredi Bobic kennengelernt und ist dann von Fredi Bobic nach Frankfurt geholt worden und war da dann quasi der Perlentaucher oder da die Frankfurter die Adler sind, das Adlerauge für die Talente und sein Erfolg. Also als er kam, war Eintracht Frankfurt gerade den Abstieg in einer Relegation entronnen und sah finanziell nicht so gut aus. Ja. Und dann guckt man jetzt, wo Eintracht Frankfurt ist in den 5,5 Jahren, die Ben Manga da war, oder ja, 5,5 Jahre waren es, Frankfurt DFB-Pokal gewonnen, Europa League gewonnen, Champions League Teilnahme, Platz 16 der weltweit umsatzstärksten Vereine, was natürlich nicht nur allein am Chefscout oder Direktor Profifußball lag, er hat ja noch andere Chefs gehabt, aber seine Rolle darf man nicht unterschätzen. Also er war es, der Kolo Muani entdeckt hat, der für Noppes kam und für 95 Millionen Euro verkauft worden ist. Er war es, der Allaire entdeckt hat, in Utrecht geholt für 7 Millionen und dann guck mal, was Allaire für eine Karriere gemacht hat. Auch an zahlreichen anderen Transfers war er dann beteiligt und das ist schon ein Move, der in der Branche für Aufsehen sorgen wird. Wenn Bergemann sagt, ich komme, es sieht halt gut aus, er hat vielleicht noch 2-3 andere Angebote, aber die Verhandlungen sind schon so weit, da dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen, aber es ist Schalke. Wie oft ist schon was schief gegangen, was eigentlich fast perfekt war, aber in dem Fall dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt kannst du natürlich fragen, obwohl die Frage da nicht steht, was gibt es denn da so an negativen Aspekten? Ja, Ben Manga ist von Eintracht Frankfurt nach Watford gegangen, englische zweite Liga. Das hat er zuletzt gemacht und da hat er einfach keinen Erfolg gehabt. Da ist er nach 10 Monaten direkt wieder rausgeflogen. Da stand er in der ersten Reihe, weil er wollte nicht wie in Frankfurt immer in der zweiten Reihe stehen, sondern stand dann in der ersten. Hat sich in Frankfurt auch nicht mehr mit Markus Krösche, dem Bobic-Nachfolger, verstanden. Was daran lag, dass Markus Krösche sehr datenbasiert arbeitet und Ben Manga, ähnlich wie Marc Wilmots übrigens, sich auch sehr viel auf den persönlichen Eindruck verlässt. Deswegen ist er sehr viel unterwegs, er ist sehr viel bei Spielen, er scoutet sehr viel persönlich. Ne? Während Markus Krösche, so wie man das mitbekommt aus Frankfurt, eher wenig selbst im Stadion ist, sondern wirklich sehr datenbasiert arbeitet. Mhm. Und genau so ist Wilmots ja auch. Wilmots sagt, Daten sind für mich eine Bereicherung, aber mein Gott, also wenn ich Leute sehe oder mit ihnen spreche, dann erfahre ich doch noch mehr über sie. So, ne? Ja, das ist die letzte Saison war eigentlich so erfolgreich und in Frankfurt hat er jetzt auch nicht nur Knaller geholt, ne? Das muss man nur auch mal sagen.
Gut, wer macht das schon? Aber ich merke schon, diese Mut zur Lücke, die ich mir da bei Ben Maga gelassen habe, war ein Fehler. Also das ist ein durchaus vielversprechender Mann für Schalke.
Absolut, absolut vielversprechend. Aber wir hatten ja auch schon mal auf Schalke einen langjährigen Perlentaucher, der dann irgendwie in die erste Reihe kam. Das ist ja alles Geschichte, wiederholt sich, nämlich Michael Reschke. Ja. Der war Perlentaucher in Leverkusen und München, ist dann in die erste Reihe gegangen nach Stuttgart. Das war nicht erfolgreich und dann kam er nach Schalke. Und Schalke hat sich natürlich erhofft, der findet jetzt bei uns die Perlen, die er in Leverkusen gefunden hat. Ja, und das ist natürlich schiefgegangen und mündete dann im ersten Abstieg. Deswegen, vielleicht klappt es ja jetzt besser. Und Ben Manga findet wieder die Kolo Muanis dieser Welt für Schalke.
Wenn wir das jetzt aber mal so durchgehen, wir fangen jetzt wieder an bei André Hechelmann, der Sportdirektor zu Saisonbeginn war.
Genau.
Cheftrainer war Thomas Reiß, Sportvorstand war Peter Knäbel. Dreiviertel Jahr später alle weg.
Ja,
Schalke, da kann man natürlich sagen, zum einen konsequent, weil es läuft nicht, da musst du Konsequenzen ziehen. Andererseits ja fast schon dramatisch, oder? Weil Kontinuität ist ja auch was anderes.
Schalke ist wahrscheinlich der einzige Verein, also Trainer wechseln auch andere Vereine oft, aber Schalke ist der einzige Verein, bei dem auch Sportdirektoren, Sportvorstände, technische Direktoren, die auch regelmäßig durchgewechselt werden, weil jetzt überleg mal in den vergangenen 5-6 Jahren, also vor 5 Jahren, glaube ich, war Jochen Schneider war Christian Heidel noch Sportvorstand mit Axel Schuster. Dann kam Jochen Schneider mit Michael Reschke. Dann kam Peter Knäbel. Dann war Rufen Schröder noch da. Dann war Hechelmann auch wieder weg. Du hast natürlich recht, wie ist da eine kontinuierliche Planung möglich? Weil jeder Einzelne kommt natürlich mit einer eigenen Idee, hat eine eigene Idee von Vereinsführung. Allein auch Peter Knäbel ist auch sehr datenbasiert und jetzt hast du quasi das genaue Gegenteil. Ne? Wenn einer führt dann Datenprogramme ein und Scouting-Programme ein und dann übernimmt dann eine Führung, die sagt, ja, nett, aber wir wollen lieber Flugtickets haben, weil wir durch die Gegend fliegen wollen, so ungefähr. Ne? Also da kommt dann keine konkrete Struktur so richtig rein. Und ja, ich meine, Schalke, wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, aber jetzt haben wir die Lösung, die uns in die nächsten Jahre bringt. Ob das wirklich funktioniert, weiß natürlich jetzt keiner. Ein Fragezeichen kann man hintermachen, wenn die beiden wirklich nebeneinander arbeiten sollen, Wilmots und Ben Manga. Ich weiß jetzt nicht, ob Marc Wilmots ein Typ ist, der einen zweiten superstarken Mann neben sich einfach so akzeptiert, weil der natürlich seine eigenen Kontakte hat, seine eigenen Ideen hat. Und wenn sich da zwei einigen müssen, kann das funktionieren, muss aber nicht.
Andererseits wäre Unterstützung für Marc Wilmots wahrscheinlich durchaus vom Vorteil, weil so richtig geliefert, klar, im Winter so viel konnte er nicht machen, aber Neuzugänge, ja. Also ja, gab es jetzt vernünftige Leistungen hier Wilmots, und da, aber Mark er Wilmots, muss jetzt schon liefern.
Er muss Unterstützung bekommen, denn er war noch nie Sportdirektor auf Vereinsebene vorher. Der hat auch in der ganzen Organisation einfach Basis, was ist Vertragsgestaltung und wie macht man das mit den Verträgen und so, da hat er einfach keine Erfahrung. Ne? Er kam nach Schalke und das musste man ihm alles erstmal zeigen und er hat da definitiv noch nicht so das Know-how komplett für diesen Posten. Deswegen braucht er unbedingt noch Unterstützung von einem Profifußballerfahrenen Mann. Und nochmal, Ben Manga ist ein cooler Move, definitiv. Aber es gibt noch ein paar Fragezeichen bei der ganzen Personalplanung des FC Schalke, die man dann auch echt ansprechen sollte. Zumal die kommende Saison jetzt geplant werden muss. Es ist ja absehbar, dass es zweite Liga ist, ne? Ja. Und wir wissen alle, wir kennen alle die finanzielle Situation. Schalke hat immer noch das, ich würde nicht mal mittelfristig sagen, das kurzfristige Ziel, in die Bundesliga zurückzukehren. Und da muss im Sommer die Personalplanung sitzen. Die muss sitzen und da muss die jetzt beginnen.
Dann lass uns jetzt erstmal auf den Platz gucken. Am Wochenende der Sieg gegen St. Pauli, haben wir schon drüber gesprochen. Was hat dich da am meisten überrascht? Die Spielweise, diese Umstellung, die du von Karel Gerrards angesprochen hast, also so einen Schallenberg plötzlich in die Innenverteidigung zu stellen zum Beispiel?
Es war eine Kombination aus vielem. Also wenn ich nach dem Spiel, wenn du mich das direkt nach dem Spiel gefragt hättest, hätte mich, glaube ich, zuerst die Einstellung überrascht. Ich hätte der Mannschaft nicht zugetraut, auf einmal 90 Minuten lang einen Gegner wie St. Pauli so wegzuspielen mit dem passenden Kampf, mit der passenden Aggressivität. Das, also wenn du die Mannschaft vorher, du hast sie auch häufiger spielen sehen, in Magdeburg, in Kiel und so, das war ja, oder auch gegen Braunschweig und in Wiesbaden, das war ja auch keine Fußballfeste.
Nein.
Also, dass die Mannschaft sich auf einmal so geändert hat, das war schon Kopfschütteln. Und dann natürlich die Strategie von Karel Gerrards, den wir eine Woche zuvor vorgeworfen haben, dass er zum Beispiel auf die Taktik des 1. FC Magdeburg nicht angemessen reagiert hat. So hat er, da war ja der unterschwellige Vorwurf war, hat er die zweite Liga nicht gesehen, weil seit 2,5 Jahren weiß jeder, wie Christian Titz und der 1. FC Magdeburg spielen und Schalke stellt einfach total falsch dagegen auf. Und er hat jetzt gezeigt, dass er für einen Gegner die richtige und komplett exakte Taktik entworfen hat und die richtigen Personen ausgewählt hat, also diese von was du angesprochen hast, Ron Schallenberg in die Innenverteidigung und sehr mutig und riskant nach vorne. Chapeau, das war wirklich gut.
Aber wie nachhaltig kann das jetzt sein? Weil ich meine, es gab immer mal wieder positive Ausreißer in dieser Saison bei Schalke. Ad hoc fallen mir weniger ein, weil selbst die Siege waren oft eher so, Zittersiege zum Teil,
ja.
Aber die Frage ist jetzt, kann Schalke das jetzt mal wirklich mitnehmen, so für die verbliebenen Spieler? Also für Schalke, du hast es schon gesagt, wird es wahrscheinlich um nicht mehr so viel gehen, weil Klassenerhalt dann doch sehr wahrscheinlich ist, nach oben geht auch nichts mehr.
Ey, da fragen wir alle Schalker zurück. Ja. Wie oft habe ich die Nachricht gekriegt, an die 12 Punkte bis Platz 3?
Ja,
und jetzt spielt Hamburg in Düsseldorf, da verlieren die, höre ich immer, dann gewinnt Schalke gegen Paderborn und noch 9 Punkte. Gemacht. Also die meisten Spieler, beziehungsweise alle Spieler, mit denen ich zu tun hatte, die sind schon echt demütig. Die haben zu viel erlebt in dieser Saison. Die sagen natürlich auch, von der Bundesliga können wir erst wieder in der kommenden Saison sprechen.
Aber das machen sie dann schon.
Jetzt geht's natürlich.
Wir
hatten Darryl Merkin in der Mixzone. Der sagt über seine persönlichen Ziele, er ist nach Schalke gewechselt, um Bundesliga zu spielen. Und daran hat sich ja nichts geändert. Ne? Aber das ist erst die kommende Saison. In der aktuellen Saison geht es erstmal nur um den Klassenerhalt, um die nötigen Punkte. Und da kann sich der Fan natürlich darauf verlassen, dass die Mannschaft jetzt nicht auf einmal hochfliegt, nur weil jetzt einmal ein Spiel gegen St. Pauli gut gegangen ist. Dafür war es halt echt zu schlecht. Und zu der Taktik, die ist natürlich kein Konzept für die Zukunft, weil das war halt eine spezielle St. Pauli-Taktik. Und zum Beispiel Paderborn am Samstag spielt komplett anders als St. Pauli. Wenn du das mit der gleichen Taktik versuchst, hast du halt auch keine Chance. Ich bin gespannt. Karel Gerrards war bisher ein Trainer, der schon Never Change a Winning Team und Taktik ausgewählt hat oder nach der Strategie verfahren hat. Und das wird jetzt, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Schallenberg nochmal Innenverteidiger spielt, sondern dass da wieder eine andere Lösung kommt. Aber ich kann mich da auch täuschen.
Aber was Schalke entgegenkommen könnte, ist, dass Paderborn ja durchaus auch ein bisschen Fußball spielen möchte. Also es ist jetzt anders als Braunschweig zum Beispiel oder Wiesbaden, die ja wirklich tief gestaffelt hinten drin standen und dann ihre vorgefertigten Angriffe vorgeführt
haben. Kann natürlich sein, dass er es trotzdem mit einer ähnlichen Strategie nochmal versucht, weil Paderborn halt auch oben mitspielt, will halt auch, Schild hat auch noch mit einem Auge auf die ersten drei Plätze oder zumindest auf den dritten Platz. Das wird schon wieder ein sehr spannendes Spiel und es wird spannend sein zu sehen, ob Schalke erneut diese Aggressivität, ob sie das mitnehmen. Ne? Also was hat das für Gründe? In der Woche vor dem St. Pauli-Spiel gab es ja diese Aussprache, über die wir schon gesprochen haben. Vielleicht hat das ja doch was ausgemacht. So, und vielleicht bringt das jetzt auch für die kommenden Aufgaben was, erst gegen Paderborn und dann in Berlin. Was haben wir vor einer Woche noch gesagt? Also der Dreierpack St. Pauli, Paderborn, Hertha BSC auswärts, das kann eine dreifach Null sein. Und jetzt hast du dann Hoffnung, dass danach der einstellige Tabellenplatz steht, der auch wichtig ist wegen der TV-Gelder. Da haben wir auch eine Geschichte zugemacht in dieser Woche. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber es ist quasi jedes Spiel ein Millionenspiel. Ja. Je höher Schalke klettert und die Distanzen zu den Konkurrenten verringert oder sogar ganz schafft einzuholen, desto besser für die TV-Gelder. Und für Schalke kommt es auf jeden Euro an für die kommende Saison.
Du weißt, ich greife mir gerne so ein Wort, um eine Überleitung hinzukriegen. Und Hoffnung war genau das Wort, um zu dir rüber zu gehen. Denn MSV Duisburg hat ja auch wieder Hoffnung. Denn es gab diesen Sieg 2-1 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Und natürlich habe ich da so ein bisschen die Zebrabrille auf. Aber mit der Leistung aus der ersten Halbzeit kann der MSV da eigentlich jeden in dieser dritten Liga schlagen.
Ja, also die Mannschaft hat ja jetzt aus den letzten vier Spielen 3 Siege geholt und die Niederlage in Münster war auch der roten Karte, der frühen roten Karte in der ersten Halbzeit gegen Joshua Bitter geschuldet. Ich habe jetzt eben auch schon auf dem Weg hierhin zu Ingo gesagt, wäre jetzt September mit der Performance, die sie machen, ne, dann wäre alles gut. Ne? Und das, nein, mit dieser Einstellung, die sie jetzt an den Tag legen, auch mit der Spielweise, ist jetzt vieles möglich. Ja, nur es sind noch 10 Spiele und aktuell 4 Punkte Rückstand, die der MSV auf die nicht Abstiegsplätze hat. Ja. Wird eine enge Nummer. Ja. Zumal ja jetzt, haben wir am letzten Spieltag gesehen, die Ergebnisse werden ja allmählich verrückt. Ja, also auch die anderen Punkten, ja, wo man es nicht erwartet. Halle schlägt Dresden zum Beispiel, Mannheim Regensburg. Das sind ja in so einem Tabellenrechner, wenn du halt guckst, was ist noch drin, das sind ja da, wo du dann mal nicht auf Siege für Halle oder Mannheim setzt.
Vor allen Dingen, was auch natürlich schlecht für den MSV ist, dass es sich ja mittlerweile auf 6 Mannschaften zuspitzt. Also ich hatte immer noch so die Hoffnung, dass so eine Mannschaft wie Viktoria Köln nochmal unten reinrutscht. Die haben dann aber jetzt plötzlich auch dann nochmal Siege eingefahren. Die sind jetzt eigentlich auch schon wieder weg. Also es wird irgendwie darum gehen, Bielefeld oder Halle halt noch einzuholen.
Und Mannheim. Ja, es sei denn, Ferl ist jetzt, obwohl die haben jetzt einen Punkt geholt in Bielefeld, es sei denn, Ferl rutscht noch rein, glaube ich aber nicht. Und das ist ein zentrales Problem in diesem Abstiegskampf, dass du nicht so viele Hasen hast, die du jagen kannst.
Ja. Also, um es kurz zu machen, ist MSV zu spät aufgewacht?
Er ist.
Wenn er denn überhaupt aufgewacht ist. Also klar, das ist jetzt so, du hast es auch schon gesagt, diese 3 Siege aus 4 Spielen, da hat man das Gefühl, der MSV kommt ins Rollen, aber ob man das jetzt wirklich schon so bezeichnen kann, weil davor war einfach 2 Drittel der Saison grottig.
Ja, es gab ja zum Ende des Kalenderjahres schon einen leichten Aufwärtstrend und dann kam ja diese unterirdische Leistung in München, wo du gedacht hast, jetzt hat die Mannschaft eine gute Wintervorbereitung gehabt, da sind jetzt auch Neuzugänge mit Format gekommen und dann so eine leblose Nummer bei 60 und dann dieses verrückte Spiel, auch wieder eine rote Karte gegen den Halleschen FC, wo du ja eigentlich schon nach diesem Halle-Spiel sagen musstest, ja, jetzt ist die Messe gelesen. Ja. Aber dann haben sie die Spur gefunden. Sie haben, klar, sie lagen 2-0 gegen Ulm zurück und haben dann halt dann hinten raus noch den Punkt geholt. Vielleicht ist die Mannschaft da aufgewacht oder vielleicht so ein anderer Punkt war, als du in Ferl 0-1 zurückgelegen hast, dann hat die Mannschaft das Spiel ja noch gedreht. Dass das vielleicht so 2 Initialzündungen jetzt in den letzten Wochen waren, die die Mannschaft nach vorne gebracht haben.
Und auch die taktische Umstellung, also jetzt auf Dreierkette / Fünferkette zu setzen, das funktioniert ja und das sogar mit wechselndem Personal, weil die rote Karte von Joshua Bitter, die es jetzt schon 2-mal gab, da kommt ein anderer rein, jetzt gegen Dortmund 2 Marvin Sänger, das meines Erachtens richtig gut gemacht. Und noch überraschender für mich, dass Ahmet Engin als Rechtsverteidiger, das ist ein Typ, der eigentlich nur offensiv denkt, der das ordentlich gemacht.
Ja, haben wir aber in seiner ersten Zeit in Duisburg auch schon mal in Notsituationen gesehen. Ja, das Problem ist, die gehen ja langsam die Spieler aus. Also eine Stärke der Mannschaft ist, dass sie die personellen Rückschläge, Bakalorz verletzt, Janda verletzt, Sebastian May langfristig verletzt, dass sie die mit Teamgeist kompensieren kann. Aber jetzt ist Rolf Fälscher verletzt, bricht jetzt wieder weg, deswegen wird Engin am Sonntag vermutlich wieder hinten rechts spielen. Dann die Karte gegen Bitter. So viel darf jetzt nicht mehr wegbrechen, weil die gehen dann irgendwann mal auch im Defensivbereich die Spieler aus.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass es tabellarisch weiterhin schlecht aussieht, aber es gibt ja weiterhin vieles, was Hoffnung macht. Also auch jetzt zum Beispiel das neue Sturmduo, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Daniel Ginczek, zwar erst in der Winterpause gekommen, der scheint jetzt zu funktionieren. Und vor allen Dingen Alexander Esswein, ja, den ich ja nun wirklich auch durchaus geschimpft habe, meines Erachtens auch vollkommen zu Recht, weil es einfach keine Leistung war, die er in dem ersten halben Jahr in Duisburg abgeliefert hat.
Sondern ja,
vieles da zusammenkam, die mangelnde Körpersprache, die er an den Tag gebracht hat, die Spielweise, das war alles so Larifari. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, Thorsten Ziegner, der ehemalige Coach, hat damals schon gesagt, erst nach der Winterpause wird der bei 100% sein.
Ja, das hat er gesagt und Heskamp hat es, glaube ich, auch gesagt, der ehemalige Sportgeschäftsführer. Aber natürlich trotzdem, du bist als Verein in einer schwierigen Situation und holst einen Spieler im August, der dann im Januar zünden soll.
Ja.
Ne, und das ist jetzt wahrscheinlich auch kein Geringverdiener in dem Stück. Dafür war die Situation nicht da, dass du sagst, wir können jetzt mal ein halbes Jahr warten.
Und du hast ihn natürlich eigentlich als Nachfolger deines Topscorers geholt. Das kam ja auch noch hinzu. Wenn du Moritz Stoppelkamp abgibst, dafür Alexander Esswein holst, ich meine klar, 1:1 Ersatz jetzt nicht unbedingt, aber und dann sagst du, der funktioniert aber erst in einem halben Jahr, das ist ja eine Katastrophe.
Nein, aber die Umstellung auf dieses Spielsystem, also hinten Dreier-Fünfer-Kette, vorne mit zwei Spitzen, da blüht Alexander Esswein auf, er macht da die Meter, er gewinnt Zweikämpfe, er bedient den Stürmer in der Mitte, also in der Regel Daniel Ginczek und er ist jetzt Hoffnungsträger.
Neben Thomas Pledel, der jetzt auch
endlich mal
das
getroffen
Tor
hat. Nein, das war ja auch dramatisch. Pledel arbeitet ja wie ein Tier, was der sich reinschmeißt in jeden Zweikampf. Aber er macht sich halt die Gesamtleistung oder auch halt seine Note, hat er sich dann immer wieder kaputt gemacht, weil er wirklich die klarsten Chancen, kurze Distanz und dann gegen eine Latte oder vorbei, er hat die Bude nicht getroffen. Ne? Und jetzt gegen Dortmund hat er halt das Tor geschossen und da fiel jetzt allen im Umfeld ein Stein vom Herzen. Bei Thomas Pledel natürlich selbst, aber als wir das Thema hatten in der Hinrunde, die Stürmer treffen das Tor nicht, da hatte Boris Schommers in einem Interview, ich glaube November war es, gesagt, das erste Stürmertor schießt Thomas Pledel. So, das hat dann, ist dann
nicht ganz geklappt.
Nicht so gekommen. Nein, aber auch er ist jetzt auf dieser, er hat ja, Entschuldigung, im alten System war er auf der Außenbahn meistens unterwegs und jetzt spielt er ja hinter den Spitzen auf der 10. Und das liegt ihm offenbar auch deutlich besser als die alte Rolle.
Also passend zur Rückennummer jetzt seine Position, da blüht er dann auch noch ein bisschen mehr auf, trifft jetzt das Tor. Die kurzfristige Zukunft beim MSV ist natürlich irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Dass es sauschwierig wird in verbleibenden 10 Spielen, müssen wir nicht drüber reden. Aber diese Leistung, kann ich mich nur wiederholen, macht auf jeden Fall Hoffnung. Trotzdem müssen wir ja dann auch gucken, wo es mit dem MSV überhaupt hingeht, die ganze Reise. Geht ja schon damit los, dass der MSV einmal mehr irgendwie Geld auftreiben muss für die neue Saison.
Richtig. Der MSV hat ja vor 2 Wochen bis zum Ende der Saison die Merkur-Spielgruppe, jeder weiß, was gemeint ist, als Sponsor, allerdings nur erstmal bis zum Sommer. Was dahinter steckt, ist natürlich klar. Da wird eine Lücke geschlossen, die Ingo Wald, der Präsident, ja auch schon im Februar angekündigt hatte. Wir werden eine Lücke schließen müssen. Die Kernarbeit ist jetzt bei Michael Preetz, den neuen Geschäftsführer. Er hat jetzt einen neuen Marketingchef, der halt die Marketingaufgaben von Peter Monhaupt übernimmt, Christian Koke, der in diesem Bereich bis vor 2 Jahren auch Vorstand bei Fortuna Düsseldorf war, ist ein Ur-Duisburger, hat Bundesliga gespielt im Wasserball. bei Duisburg 98, also blau-weiß. Ne? Also,
passt dann.
Er passt dann. Ja, und darauf kommt es jetzt an. Ne? Viele Sponsorenverträge mit den großen Sponsoren sind halt nur auf die dritte Liga ausgerichtet. Da geht es dann darum, jetzt halt auch die versuchen zu bewegen, auch im Fall, im Worst Case, in der Regionalliga weiterzumachen. Ne? Vom Trikotsponsor Trinkgut gibt es offenbar ein positives Signal und andere sind auch halt mit dem MSV in Gesprächen und da muss man schauen. Aber jetzt im Lizenzierungsverfahren für die neue Saison ist auch schon klar, du brauchst mal wieder frisches Geld.
Jetzt spielen wir dieses Szenario Regionalliga mal durch. Wie würdest du dir das vorstellen in Duisburg und wenn ja, überhaupt mit welchen Beteiligten? Also das geht ja schon bei Michael Preetz los. Richtig offiziell ist es immer noch nicht, dass er auch bleiben würde.
Nein, es ist immer noch nicht. Nein, du musst ja gucken, wie kannst du dich finanziell aufstellen. Also die Regionalliga-Lizenz dürfte nicht das Problem sein. Wie der Präsident uns halt erklärt hat, musst du einen fünfstelligen Betrag hinterlegen. Der wird aufzutreiben sein. Du wirst im Stadion spielen, also wirst in der Schauinslandreisen-Arena spielen. Ja, und ob Michael Preetz, ja, das ist so schwammig. Ne? Er sagt immer, ja, er hat einen Vertrag über die Saison hinaus. Aber das hundertprozentige Bekenntnis, ja, wenn es runtergeht, ja, bin ich weiter dabei, bleibt aus. Die Frage ist natürlich, die du ausstellst, der wird ja jetzt nicht für Nöppes hier arbeiten.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, ob in einer Finanzstruktur, die du dann in der Regionalliga hast, ne? ob das überhaupt dann noch zu realisieren ist.
Und dann wird es ja auch darauf ankommen, was du für eine Mannschaft aufstellen kannst, weil dann sollte es runtergehen. Dann kannst du als MSV Duisburg nur den Anspruch haben, direkt wieder raufzugehen. Aber dass das schwer ist, das weiß man vor allen Dingen in Essen. Und ja, Alemannia Aachen, ich meine, jetzt sieht's mal ganz gut aus, aber die Aachener dümpeln ja auch schon verdammt lange,
richtig,
in dieser vierten Liga rum.
Nein, was Andi gerade sagte, Schalke kann jetzt nach menschlichem Ermessen mit der zweiten Liga rechnen und planen und Gespräche führen. Das ist beim MSV ja nicht möglich.
Ja.
Du hast ja auch schon das Thema im Hintergrund, jetzt haben wir März, wo ja die Vereine auf Spieler zugehen, wo die Spieler sich Gedanken machen, was mache ich nächste Saison. Der Trainer hat letzte Woche sehr deutlich gesagt, dass er dadurch das Gefüge der Mannschaft nicht beeinträchtigt sieht. Aber ist auch klar, dass bei einigen Spielern da schon der Berater im Rennen ist. Es ist ja in der Winterpause schon aufgeploppt, das Gerücht, dass Eintracht Braunschweig an Niklas Kölle, ja, der mit Sicherheit in der zweiten Liga Fuß fassen könnte, Interesse hat, hat der Berater dann allerdings auch relativiert. Ne? Wir sind so auch Richtung MSV offen. Nur, es wird ja wahrscheinlich eine enge Nummer bis zum Ende bleiben. Was der MSV jetzt hoffen muss, dass eine enge, ja, Nummer bis zum Ende bleibt. Dass du so lange, also du wirst dich nicht am drittletzten Spieltag gerettet haben. Also das halte ich für rechnerisch unwahrscheinlich. Das erschwert natürlich auch die Planung für die nächste Saison, für den Worst Case, wenn du absteigst, mit welcher Truppe greifst du wieder an. Und es erschwert natürlich auch die Planung im Falle des Klassenerhaltes. Ja, weil es sollte ja nach Möglichkeit, wenn die Nummer jetzt gut geht, nächstes Jahr eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die jetzt nicht so eine Zitterpartie hinlegen
würde. Aufstieg 2025.
Ja, gut.
War doch angekündigt. Nein, aber es ist ja fast schon schizophren. Also, wenn wir darüber sprechen, der MSV ist Tabellen 18. Dem droht der Abstieg in die Regionalliga. Und trotzdem sind dann einige Spieler, die zu haben sind, bei Zweitliga-Clubs im Gespräch. Also, das ist ja schon faszinierend. Du hast eigentlich
wie Schalke, Spieler, nur eine Liga tiefer, ja, so ungefähr.
Genau. Ne? Du hast eigentlich Leute, die den nächsten Sprung machen wollen. Ja. Und machen können wahrscheinlich, aber ich meine, Kaspar Janda
macht ihn. Ja, Kaspar Janda macht ihn, also bei Niklas Kölle kann ich es mir vorstellen. Dann ist ja die Frage, ob ein Thomas Pledel Zweitliga-Ambitionen hätte, wenn es runtergeht, oder ob er lieber einen soliden Drittliga-Club, ja, haben will. Also so viele Stars sind nun nicht dabei.
Nein, aber trotzdem ist es ja immer wieder dann doch, ja, faszinierend wäre zu positiv ausgedrückt, aber irgendwie...
Nein, was ja auch von Beraterseite in der Winterpause kam bei Baran Mogultay, Perspektive zweite Liga. Kurioserweise hat er seitdem ja nicht mehr gespielt.
Kein Spiel mehr gemacht.
Da frage ich mich auch. Das ist ein sehr talentierter Junge, der eine solide Hinrunde gespielt hat. Jetzt auch da dem Tribut zollen muss, dass Niklas Kölle halt fit ist auf der Außenbahn, ja, und natürlich erste Wahl ist. Ich glaube, mit diesen Zweitliga-Hirngespinsten hat er sich oder der Berater ihm jetzt wirklich keinen Gefallen getan.
Dann lass uns noch ganz kurzfristig aufs Wochenende gucken. Es geht nach Unterhaching.
Jo.
Würde ich jetzt auch eher sagen. Ist so eine Truppe, die schlagbar ist oder nicht unschlagbar ist.
Hinrunde, erster Sieg.
Ja, genau. Kaspar Janda, damals der Torschütze, wird leider nicht spielen. In Essen werden sie wahrscheinlich was anderes sagen über Unterhaching.
Also, Unterhaching hat jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen.
Richtig.
Also das.
Andererseits Dortmund 2 war auch richtig gut im Flow.
Ja, also ich glaube, das sind natürlich Parameter, die du berücksichtigen musst, dass eine Mannschaft, die gewinnt 4-mal hintereinander, dass man 5-mal hintereinander gewinnt, ist dann auch eher selten. Also ist ja jetzt natürlich, du kannst auch Unterhaching schlagen. Du hast Unterhaching schon geschlagen in der Hinrunde. Und in der jetzigen Verfassung, wie die Mannschaft drauf ist, klar, du trittst da trotz der starken Bilanz von Unterhaching auf Augenhöhe an. Unterhaching hat 4 Spiele, 4 Siege, Duisburg hat 4 Spiele, 3 Siege. Das ist jetzt nicht so eine große Kluft.
Im Formbarometer beide ziemlich weit oben auf jeden Fall. Dann gib dort recht den Tipp ab, dann haben wir das.
1-1.
1-1. Andi.
2-2.
2-2. Ja, dann muss ich auf einen Auswärtssieg tippen. Tippe auf ein 1-3. Und Schalke, Heimsieg gegen Paderborn?
Ich sag 2-1 erneut und habe diesmal vielleicht Glück damit.
Ich sag auch 1-1.
Ich sag ein 1-0. Also 2 Siege auf jeden Fall für unsere beiden Revierclubs, über die wir heute gesprochen haben. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und obwohl Andi dabei war, 35 Minuten.
Ja, ganz Anschlusstermin.
Anschluss, genau. Er muss gleich auf Schalke. Das ist der Grund, warum es heute mal was schneller ging. Nein, aber hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und ihr wisst das, wenn ihr da draußen noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr immer quitt werden bei uns. Entweder per Mail hallo@fußball-insight.com oder ihr schreibt uns über WhatsApp. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Glück auf.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.